Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel.
Herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast. Wir haben schon viel gelernt in diesem Podcast. Also, wie finde ich eine Aktie? Wie kaufe ich? Was ist ein ETF? Aber was wir heute besprechen wollen ist, wie analysiere ich eigentlich was, damit ich weiß, was ich dann kaufen könnte oder kaufen werde. Und das Beste ist, wir fragen einen Profi, wir fragen einen Fondsmanager, einen Analysten, der wirklich eine Firma im Detail auseinandernehmen kann. Grüß dich, Jani Göckel. Servus.
Hi, servus. Danke für die Einladung.
Und du bist
Fondsadvisor.
Fondsadvisor, okay, das ist ein rechtlicher Grund, aber letztendlich Schaust du Firmen an und sagst, ich rate jetzt diesen Fonds, advise diesen Fonds, die kaufe ich rein, die Aktie, und die verkaufe ich wieder. Ist das so simpel ausgedrückt?
Exakt. Also am Ende des Tages kann ich dem Fondsmanager einen Vorschlag machen, was wir kaufen sollen und was wir verkaufen sollen. Das Ganze machen wir in dem Fall für den AlphaStar Europa Fonds. Und ja, dieser Fondsmanager hat dann streng genommen rechtlich die Hoheit darüber, was dann reinkommt ins Portfolio, was nicht, welche von meinen Tipps oder Vorschlägen er umsetzt.
Okay, dann müssen wir natürlich noch die Stimme vorstellen, die Sie jetzt gerade hören. Mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Wir treffen uns hier auf dem Eigenkapitalforum. Das ist so das größte Treffen in Europa. Es sind 500 Manager da und Fondsmanager auf der anderen Seite, und ihr führt Gespräche, aber letztendlich kann man sich das als Filter vorstellen. Tausende von Informationen und irgendwann kommt eine Entscheidung, okay, überzeugt, die Aktie kaufe ich oder nicht, oder?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Also der wichtigste Schritt ist eigentlich, sich erstmal zu fragen, wo man hin will. Also welche Art Firma finde ich überhaupt interessant und warum? Und die Firmen, die wir interessant finden, sind diejenigen mit einer hohen Kapitalrendite. Das ist so ein bisschen kryptischer Begriff, aber einfach vorgestellt ist das die Beantwortung der Frage, wie viel Geld hat das Unternehmen in der Vergangenheit über ihre gesamte Existenz eigentlich investiert und wie viel Geld kann man darauf verdienen? Sagen wir mal, es wären 10 Millionen und man verdient 1 Million pro Jahr, dann hat man 10% Kapitalrendite. Und das ist halt eine sehr interessante Metrik, weil wachsen kann jeder. Die Frage ist nur, wie effizient kann man wachsen? Ja, wenn ich das jetzt 5% wachsen lasse, das Unternehmen, muss ich dafür, ja, was weiß ich, meine Kapitalbasis verdoppeln? Oder kann ich das vielleicht, sagen wir mal, bei einer Softwarefirma, wo man vielleicht gar nicht mal so viel reinvestieren muss, eben mit sehr geringen inkrementellen Investments machen? Und das ist dann ja sehr interessant, wie dieses Geld dann eben eingesetzt wird.
Wir vom Börsenrat analysieren ja auch immer Pressemeldungen und eigentlich in den Headlines steht dann oft drüber, also entweder Rekordergebnis oder Prognose angepasst, das ist vielleicht nicht so ganz gut, diese Überschrift, aber meistens steht dann auch Rendite drin, Renditemarge von so und so viel Prozent.
Ja, Marge ist ein Teil der Kapitalrendite. Der zweite Teil ist der Kapitalumschlag. Also man kann sich dann vorstellen, die Marge ist in wie viel Prozent vom Umsatz bleibt am Ende beim Aktionär übrig. Und der Umschlag wäre dann, wie viel Umsatz mache ich eigentlich pro eingesetztem Kapital. Und das Produkt aus den beiden ist am Ende die Kapitalrendite. Und ja, man kann das wirklich so zusammenfassen, dass das eigentlich so die Kern-KPI ist, warum Unternehmen auch unterschiedlich bewertet sein sollten. Auch wenn beide, sagen wir, mit 5% wachsen. Derjenige, der ganz wenig Kapital aufwenden muss, um 5% zu wachsen, gegenüber jemandem, der vielleicht seinen ganzen Gewinn reinvestieren muss, um 5% zu wachsen, der sollte natürlich halt auch höher bewertet sein.
Jetzt sollte man vielleicht, der eine oder andere wird den Begriff KPI nicht kennen, nochmal erklären, was das für Kennzahlen eigentlich sind. Kapitalkennzahlen.
Ja. Key Performance Indicator. Also die wichtigsten Kennzahlen. Eigentlich Kennzahl, kann man sagen, wäre die wirkliche Übersetzung dafür.
Und was sind für dich die wichtigsten Kennzahlen?
Genau, also die Kapitalrendite ist das erste. Und dann eben die Frage, das Kapitalrenditenkonzept ist sozusagen in die Vergangenheit blickend. Aber aufgrund dessen, dass die Börse ja in die Zukunft schaut, ist ja vielmehr die Frage, was macht das in der Zukunft? Also habe ich in der Zukunft unter Umständen auch diese attraktiven Kapitalrenditen? Erste Frage. Und zweite Frage, kann ich dann auch wirklich wachsen? Ja, weil es bringt ja nichts, wenn ich am Ende eine Cashcow habe, die tolle Kapitalrenditen hat, aber ich kann es nicht wachsen.
Das ist ja das, was du rausfinden müsstest als Analyst. Ja, wie macht man das? Man hat historische Kennzahlen und kann davon ausgehen, okay, das geht so weit. Also ich meine, bei so einer Riesenfirma wie Microsoft oder Coca-Cola ist das einfach, aber du kümmerst dich ja um Small Caps.
Ja.
Da gibt es ja viele Faktoren. Also du hast eine Kennzahl und du hast noch lange nicht auf den Button gedrückt, kaufen. Was muss denn da alles in deinem Wunschkorb drin sein?
Die wichtigste Frage ist eben die Beantwortung danach, wie das in der Zukunft weitergeht. Und ich würde dir sogar widersprechen, indem dass du sagst, eine große Firma ist leichter da einzuschätzen, weil eigentlich ja andersrum. Wenn du eine Firma hast, die nur ein Produkt hat oder die nur einen spezifischen Markt adressiert, ist es sogar leichter zu isolieren, vielleicht wie es sie in diesem Markt positioniert und was sind da die konkreten Wachstumsmechanismen. Und wenn man runterbricht, was wir uns dann anschauen, Das Ziel ist es, diese quantitative Frage zu beantworten. Aber um dahin zu kommen, muss man eigentlich qualitativ vorgehen. Was meine ich damit? Ich meine damit sowas wie Geschäftsmodell. Also wo, in welchem Teil vom Markt befinde ich mich überhaupt? Was ist die Wertschöpfungskette? Wie interagieren die Player miteinander? Eigentlich erstmal deskriptiv. Also deskriptiv. Also erstmal gar nicht eine eigene Meinung reinbringen, sondern einfach nur erstmal beschreiben, was ist denn überhaupt hier vorliegend bei dieser Firma? Wie ist die Vertragsstruktur mit dem Kunden? Habe ich hier bei Software as a Service, habe ich hier eine konkrete Vertragsstruktur, die mir erlaubt, einen gewissen Contract, also einen gewissen wirklichen Vertrag, der unterzeichnet wurde, der über eine bestimmte Laufzeit läuft oder so.
Der sich automatisch verlängert.
Ist ja anders, als wenn ich jetzt sage,
Subscription-Modelle, genau, softwaremäßig. Exakt. Also Subscription bedeutet, ich schließe online einen Vertrag ab und der Kunde kauft monatlich immer dazu.
Exakt. Und das ist aber ja grundlegend anders, als wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich habe eine Tankstelle. Da ist überhaupt gar keiner, der irgendeine Vertragsbeziehung hat. Jeder Kunde kann kommen, wenn er möchte. Das ist natürlich eine andere Umsatzqualität, die dahinter liegt. Solche Punkte wären der Grundbaustein. Das ist aber sehr deskriptiv. Findet man viele Sachen im Annual Report oder auch bei Earnings Calls, die publik sind. Also hier gibt man erstmal so einen Überblick.
Aber das ist spannend, was du gesagt hast. Earnings Report, publik, das ist ja eine wichtige Datenquelle sozusagen. Hat diese Datenquelle nur ein Analyst oder hat jeder die Chance, diese Datenquelle zu nutzen?
Ja, die Chance hat jeder. Also man kann sich einfach bei den Investor Relations auf die Newsletter setzen lassen. Man kann in die Investor Relations Webseiten gehen, dort mal vielleicht einfach den Report runterladen. Kann ich sogar wärmstens empfehlen für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, einfach mal zu schauen, wie schreibt der Vorstand oder vielleicht auch der Aufsichtsrat über dieses Unternehmen? Was sind denn deren wichtige Punkte? Wie adressieren die Probleme innerhalb vom Unternehmen? Es gibt wirklich sehr, sehr schlecht geschriebene auf der einen Seite, wo man all diese Fragen überhaupt nicht rausbekommt und dann am Ende haben die nur, was weiß ich, 5 Seiten und dann sind die natürlich nicht so hilfreich. Aber genauso gut gibt es am anderen Ende des Spektrums auch extrem gut geschriebene, wo man alles über die Logistik erfährt, übers Warehousing, wie man mit den Maschinen umgeht, wie man mit den Kunden umgeht, was eigentlich die wichtigsten Ziele sind vom Unternehmen, wie sie sich selber messen, ne, welche Leute warum befördert werden und welche vielleicht auch nicht. Ne, also das Spektrum ist riesig. Und das ist eigentlich so die Basis, aber viel wichtiger ist dann der zweite Schritt und das ist eher Markt und Wettbewerb. Also was habe ich hier für einen Markt? Habe ich erstmal strukturell wachsenden Markt, was weiß ich, Digitalisierung wäre so ein Trend, alternde Bevölkerung wäre so ein Trend, erneuerbare Energien wäre ein Trend gewesen, weiß ich nicht, ob das in der Zukunft nach wie vor 1:1 so einer ist. Also erstmal auch da beschreibend, was da ist und dann kommt der Teil, der schwieriger ist. Finde mal die Marktposition raus. Also haben wir hier ein marktführendes Unternehmen? Und wenn ja, wie viel Prozent Marktanteil hat man? Man kann mit 3% Marktanteil marktführend sein. Das sehen wir bei manchen Unternehmen, wenn wir.
Das klingt jetzt merkwürdig. 3% klingt ja noch
extrem wenig. Eigentlich, ne? Exakt. Ja, und das ist zum Beispiel bei Märkten so, man nennt das dann auf Englisch den Long Tail, also eine lange Anreihung an vielleicht ganz, ganz kleinen lokalen Märkten oder Läden hätte. Ne? Also, gutes Beispiel, glaube ich, dafür sind solche, ja, so, vielleicht, wenn man 50 Jahre zurückdenkt, so Retailer. Beispielsweise in den USA. Heute hat man Walmart und Costco, die sind halt sehr groß. Aber der kleine Tante-Emma-Laden, davon gab es halt zigtausende, vielleicht sogar hunderttausende. Und damals, glaube ich, wäre es fair gewesen zu sagen, dass selbst diese großen Player schon marktführend waren, aber halt eben mit einem prozentual gesehen ganz kleinen Marktanteil.
Ja, okay, kann man nachvollziehen. Was ich als Journalist gerne tue, bevor ich ein Radiointerview vorbereite, ich gucke mir bei den Quartalsberichten immer den Lagebericht an. Mhm. Magst du das auch? Also für mich ist das spannend. Also einmal gibt es da so eine gesetzliche Definition, so ganz grob, der Lagebericht muss immer wahr sein und darf nicht werbemäßig missbraucht werden.
Klar.
Also da gehe ich davon aus, dass doch eine gewisse Wahrheit drinsteckt, wenn einer sagt, wir haben jetzt Schwierigkeiten, wir sehen das und das, jenes ist passiert. Noch eine Indikation sozusagen, eine Art KPI anderer Variante.
Die Schwierigkeit ist ja bei den Sachen, die gar nicht so faktisch sind. Also was ist Ihr Wettbewerbsvorteil, unsere Kundenbeziehung? Naja, wird wahrscheinlich wahr sein. Die Frage ist jetzt ja, wie gut ist diese Kundenbeziehung? Der eine kann sagen, ich habe eine sehr, sehr gute Kundenbeziehung, der Kunde bleibt im Schnitt 50 Jahre. Und der nächste könnte sagen, ich habe eine sehr, sehr gute Kundenbeziehung, der bleibt im Schnitt einmal oder zweimal, kommt er halt wieder. Keine Ahnung, eine Esso-Tankstelle an der Autobahn kann sagen, er hat eine super Kundenbeziehung, weil er die einzige Esso-Tankstelle über 50 Kilometer ist und deshalb kommt hin und wieder halt irgendjemand, der tanken muss, nachvollziehbar. Während der eine Software hat, sagt, ey, ich habe eine super loyale Kunden, mir ist noch nie einer flöten gegangen. Das kommt also immer darauf an. Also da geht es gar nicht so sehr um wahr oder unwahr. Das, was du meintest, ist eher um Betrug vorzubeugen, glaube ich. Sondern die Nuance dahinter ist eigentlich der interessante Teil und das dann einzubetten in das Geschäftsmodell.
Jetzt haben wir, glaube ich, dem Hörer dem zukünftigen Aktionär, der sich so eine Firma anschaut, schon viele Ideen an die Hand gegeben. Jetzt gibt es so einen Begriff, der heißt Capital Allocation. Was bedeutet das? Und das ist ja auch was ganz Wichtiges für dich als Fondsmanager.
Absolut. Also Kapitalallokation, wie man den Begriff auf Deutsch übersetzen würde, ist eigentlich die Frage nach der erstmal Mittelverwendung auf der einen Seite und auch Mittelbeschaffung auf der anderen Seite. Also Mittelbeschaffung wäre, wie komme ich überhaupt an Cashflow? Das kann über das normale organische Geschäft sein, das wäre der häufigste Weg. Kann aber auch da sein, dass ich vielleicht irgendwo noch eine stille Reserve habe, die ich liquidiere. Es könnte sein, dass ich beispielsweise Schulden aufnehme. Da habe ich ja dann auch entsprechend Cash. Oder bei einer Kapitalerhöhung, also im Prinzip die Ausgabe von neuen Aktien, bekomme ich auch neues Cash rein. Das sind also einmal die Mittelherkunft, wenn man so will. Also wie ist da die Mentalität vom Management, dass man sowas abgreift? Weil das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt eben solche Firmen, die sagen, ja, wieso sollte ich da irgendwie neue Schulden aufnehmen oder neue Aktien ausgeben? Ich bin doch so cash-generativ. Ich werde überschüttet mit Geld eigentlich von meinen Kunden. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und in so einem Szenario sind wir dann eher bei dem zweiten Punkt von Kapitalallokation, also der Mittelverwendung. Da hat man eigentlich auch nur eine beschränkte Anzahl Möglichkeiten.
Ja, die schönste Mittelverwendung ist wahrscheinlich für den Aktionär die Dividende, ne? Aber zu viel Dividende ist auch nicht gut, oder? Nicht,
ja? Sehe ich anders. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der Kapitalallokation und gemischt mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, Kapitalrendite. Stell dir vor, man hat die Möglichkeit nehmen wir Walmart als einfaches Beispiel, weil man das so schön sich vorstellen kann. Also wir haben hier so wie Edeka im Prinzip so kleine Läden oder große Läden im Fall von Walmart. Und wenn der jetzt 15 neue Walmarts aufmacht und man verdient aber pro eingesetztem Euro oder Dollar auf diesen neuen Walmart 20%, also der investiert 1 Million beispielsweise und der kann das auch entsprechend skalieren und kriegt 20% Rendite darauf, dann wäre es ja besser, wenn er diese Option zieht gegenüber einer Dividende, weil wenn ich dann die Dividende bekomme, nach Steuern wohlgemerkt, ist das ja nochmal etwas weniger, dann muss ich die ja auch anlegen. Verdienen mal 20% an der Börse nach Steuern.
Ja, gutes Argument.
Ja, und das ist sozusagen immer die Frage. Wenn das Management die Möglichkeit hat, viel Geld zu investieren, zu hohen Kapitalrenditen, sagen wir mal 20%, dann bevorzuge ich immer die Möglichkeit, dass das Management genau diese Möglichkeit auch als erste in den Vordergrund stellt. Wenn man dann aber weiterdenkt und sagt, keine Ahnung, mein Markt ist gesättigt oder ich kann vielleicht nicht 100% von meinem Geld, was ich verdiene, reinvestieren, weil ich nicht so schnell wachsen kann. Also vielleicht gibt es irgendeine natürliche Limitierung oder dergleichen. Dann wird es interessant, weil dann möchte ich trotzdem, dass so viel der Möglichkeiten ausgeschöpft wird, wie ich eben denke, dass es Sinn macht. Sagen wir mal bis 10% oder bis 15% Kapitalrendite würde ich als sinnvoll erachten. 5% zum Beispiel macht überhaupt keinen Sinn. Da könnte der auch genauso gutes Geld mir ausschütten und ich kann Staatsanleihen kaufen. Das heißt also, ich kann wirklich, das ist so ein alternativenbasiertes Konzept, wo ich wirklich auch versuche, da werden wir ja später noch ein bisschen drauf eingehen, so ein bisschen, wenn man dann mit den Managern redet. Es gibt welche, die wollen immer wachsen. Um des Wachstums willen oder vielleicht auch um des Bonus willen, weil ja der ein oder andere auch anhand vom Umsatz seinen Bonus bekommt.
Das ist auch ganz wichtig.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ist es ein Firmenunternehmer, das es selber gegründet hat? Ist es eine Familie, die vielleicht dynastisch denkt, also über viele Generationen hinweg? Oder ist es einfach ein Manager, der eingekauft ist und für die nächsten 5 Jahre am Ruder ist?
Exakt. Ja, für die nächsten 5 Jahre und vor allen Dingen fürs eigene Portemonnaie. Das darf man ja nicht unterschätzen. Der Manager ist am Ende des Tages derjenige, der über die Mittel verfügt, die eigentlich den Aktionären zustehen. Also erstmal steht der Gewinn der Gesellschaft, gehört eigentlich streng genommen den Aktionären. Der Punkt ist, dass der Vorstand von den Aktionären ja berufen wurde, über die Mittelverwendung zu entscheiden. Also zum Beispiel Reinvestments in die neuen Läden, was ich vorher erzählt habe. Um nochmal auf das Kapitalallokationsthema zurückzukommen und das Kapitel vielleicht abzuschließen. Wir hatten jetzt angesprochen Dividenden, ja, das ist eine Möglichkeit. Oder organische Investments, ja, das ist die zweite. Dann gibt es aber noch Kapitalrückführung zum Beispiel über Rückkäufe, das wäre die dritte. Oder ich kann Schulden zurückbezahlen. Das ist ja auch eine Möglichkeit von Kapitalverwendung. Wenn ich Schulden habe, die haben 20% Zinsen drauf, weil ich die als Startup aufgenommen und irgendwie noch nicht zurückgeführt habe. Ja super, schieß doch den Kredit ab. Das ist wie wenn ich 20% Rendite bekomme. Das heißt also auch hier greift diese alternativenbasierte Denkweise. Und der letzte Punkt ist eine Übernahme. Vielleicht gibt es einen guten Konkurrenten oder vielleicht in einem anderen Markt jemanden, den ich kaufen kann. Und all diese Punkte spielen damit rein und müssen dann im Kontext von dem Geschäftsmodell und vom Marktpotenzial und auch vom Marktumfeld gesehen werden. Weil es kann total interessant sein, auch wenn man nur 3% Marktanteil hat, vielleicht den nächsten und den übernächsten Player auch zusammen zu kaufen, auch wenn es vielleicht teuer ist auf den ersten Blick, habe ich am Ende vielleicht 10% Marktanteil oder ja, vielleicht auch nur 5. Das heißt also, die Konsolidierung kann ich weiter vorantreiben in so einem Markt.
Man kann es ja mit ganz großen Beispielen genau. machen. Also damals hieß ja Facebook noch Facebook, jetzt ja. heißt es Meta und Facebook hat dann immer dazugekauft.
Ja, absolut.
Instagram und plötzlich hat es ja Renner ohne Ende oder Google kauft alles Mögliche auf und
exakt.
Alle haben gedacht, mein Gott, für YouTube geben die 1 Milliarde aus, jetzt machen die 8 Milliarden Gewinn.
Absolut, und das wäre halt so ein schönes Beispiel davon, wo halt diese Form der Kapitalallokation, ja, zumindest in diesen einzelnen Fällen, man hört ja immer nur von den Geglückten, nicht so von den Ungeglückten, aber wo das eben ganz gut geklappt hat, ja, zweifelsohne.
Jetzt sind wir an einem Punkt, wo eigentlich ein Privatanleger schon eine Meinung haben kann, also sagen, kaufe ich, verkaufe ich.
Absolut,
ja. Jetzt gibt es noch einen Punkt, das ist dein Vorteil, ne? Du ja. klingelst und sagst, hallo, ich besuche ich mal, oder? Du fährst dann wirklich hin zu diesen Firmen? Ist das,
ja.
so, ist das so leicht?
Das ist sehr, sehr stark unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt Firmen, die sind sehr zugänglich. Da kann man, meistens rufe ich nicht an, meistens schreibe ich eine E-Mail, stelle mich kurz vor, sag, was ich mache, sag auch ungefähr, wie groß wir sind, was wir so für Assets verwalten und was mich interessiert. Ich versuche das immer persönlich zu schreiben, sodass halt der Gegenüber merkt, das ist keine Standard-E-Mail, die ich jetzt an 25 Unternehmen rausgeschickt habe, sondern ich versuche schon auf die Agenda einzugehen, die ich auch wirklich ja besprechen möchte.
Das heißt, bevor du das tust, hast du die Firma extrem analysiert.
Absolut.
Und hast 3 Fragen, Kapitalfragen, Zukunftsfragen und solche Dinge.
Ja, also das wären vielleicht die Fragenblöcke, aber 3 Fragen sind es nie. Also eher 30. mit einer 0 hinten dran. Ja. Mal aber, mindestens.
Okay. Dann sagen sie, okay, komm vorbei und dann, du hast mir gerade erzählt, du warst in Schweden, wie läuft das da ab?
Ja.
Hast du da Firmen angeguckt?
Ja, genau, ich habe da Firmen angeguckt. Ich war zusammen mit Lukas unterwegs, mit dem ich zusammen den Fonds leiten darf. Der ist im Prinzip Analyst bei uns im Haus. Ja, und dann haben wir davor entsprechend die Fragenlisten rausgeschrieben, auch schon über einen Monat im Vorhinein dann alles organisiert, ist gar nicht so leicht. Und dann geht man dahin und da gibt es dann verschiedene Formen, kann man eigentlich sagen. Es gibt diejenigen, die schicken ihren Investor Relations Beauftragten. Das heißt also, das ist eine Person, die wird dafür eingestellt, mit dem Kapitalmarkt in Anführungszeichen zu reden und Fragen zu
beantworten. Du bist der Kapitalmarkt?
Ich bin in dem Fall einer der Teilnehmer vom Kapitalmarkt, exakt. Ja, könnten aber auch natürlich andere sein. Und so wie wir das mitbekommen, vor allen Dingen bei den mittelgroßen und großen Unternehmen, passiert das auch häufig, ne? Also da sind wir nicht die einzigen, die sowas machen. Bei den kleiner kapitalisierten Unternehmen und vielleicht, wenn man auch geografisch in, ich sag's mal auf Deutsch, in irgendeinen Kaff fährt, wo man 4 Stunden von Stockholm mit dem Zug irgendwo bei -7 Grad durch die Nacht fährt, was wir getan haben, dann ist man wahrscheinlich doch eher der ein oder andere der wenigen Leute, die dann tatsächlich vor Ort hingehen, sich das anschauen, den Weg auf sich nehmen.
Und dann kriegst du auch den Shakehand mit dem Vorstand,
oder? Dann kriege ich den Shakehand mit dem Vorstand, ja.
Und also ein Abendessen wahrscheinlich oder sowas, oder Mittag,
wenn man,
ein Häppchen oder so.
Wenn man wollte, ja. Also ich habe festgestellt, das ist aber persönlich, dass ich das sehr bevorzuge, einfach ein normales Meeting-Setup zu haben und meistens mindestens 1,5 Stunden mit dem Vorstand reden möchte.
Also das heißt, du hast da Block und Stift oder Laptop auf und
Laptop auf,
mit?
Ich tippe mit. Ich versuche immer Augenkontakt zu halten, weil ich es total unhöflich finde, aber ich muss ja trotzdem bei der Fülle an Informationen und an Gesprächsstoff irgendwie mitkommen. Ja, und dann schreibe ich einfach mit. Also.
Und dann das Fazit? Dann nochmal im Gremium besprechen?
Absolut. Dann wird es eigentlich erst interessant. Dann wird sozusagen überprüft, habe ich eigentlich Mist gebaut bei den ersten Schritten? Habe ich da vielleicht was falsch analysiert, was falsch gedeutet oder kommt das ungefähr hin? Bestätigt sich die initiale Sicht und für den Fall, dass Ersteres der Fall sein sollte, muss ich unter Umständen nochmal die Analyse umschreiben oder auch meine Schätzung für die Zukunft nochmal anpassen. Und dann als letzter Schritt wird das nochmal auseinandergenommen. Weil wir haben nämlich als Menschen alle ein Problem. Und zwar kein kleines, sondern ein großes. Wir wollen immer gerne Recht haben und an unser Ziel kommen. Und wenn ich sage, wir haben ja eingangs mit unserem Ziel gestartet, ja, ich möchte gute Firmen finden und ich gehe ran mit der Mentalität, ich möchte eine gute Firma finden und dann werde ich also auch versuchen zu begründen, warum das jetzt eine gute Firma ist. Das Problem ist, dass das die falsche Frage ist. Eigentlich sollte die Frage sein, warum ist das eine sehr schlechte Firma? Und diese Liste sollte einigermaßen kurz sein. Weil wenn du diese Frage invertierst.
Also du stellst die Frage.
Antithese, exakt.
Okay.
Die Antithese gibt dir nämlich auf einmal die Möglichkeit, viel freier darüber nachzudenken, weil du aktiv danach suchst, was ist denn hier eigentlich...
Wo ist der Wurm vergraben?
Ja, wo ist der Wurm vergraben und wo ist hier der Neckbreaker? Weil am Ende...
Neckbreaker.
Der Neckbreaker.
Ah, ein cooles Wort. Neckbreaker. Heißt das, ihr besucht auch Firmen, die eigentlich von vornherein schon ausgeschlossen sind, die will ich gar nicht kaufen, um da trotzdem mal nachzuschauen?
Machen wir hin und wieder und auch in diesem Fall, wenn wir jetzt über diesen Schweden-Trip reden, war das auch so. Da haben wir tatsächlich eine Firma besucht, wo wir von vornherein wussten, Mist, die sind wirklich im Prinzip mit 180 gegen eine Betonwand gerast.
Die Zeit könnt ihr euch doch eigentlich sparen, oder?
Ja, könnte man meinen. Ich finde es aber total interessant, weil vor 2 bis 3 Jahren hat die Firma super ausgesehen. Und wenn man so ein bisschen drauf schaut und das vielleicht auch mit ähnlichen Geschäftsmodellen vergleicht, dann würde man erstmal auf den ersten Blick denken, oh ja, ist einigermaßen vergleichbar, könnte auch in diese High-Quality-Kategorie fallen. Und wenn man dann genauer hinschaut, merkt man natürlich jetzt mit im Hindsight, wie man auf Englisch so schön sagt, also jetzt im Rückspiegel kann ich ja sehen, okay, das Ding hat irgendwie 70% seit seinem Peak abgegeben, war wahrscheinlich doch nicht so toll. Die Frage ist jetzt aber, wie reden die jetzt darüber? Haben die das eingesehen, dass da irgendwie was schiefgelaufen ist? Oder was ist deren Meinung? Und ja, wenn man dann mit den Leuten redet, in dem spezifischen Fall zumindest, weiß ich genau, was das Problem ist. Nämlich, die haben nicht mal verstanden, dass sie ein Problem haben.
Oh, das ist aber ein dickes Problem.
Es ist ein nicht ganz unwesentliches Problem.
Die sind toll, die sind gut und ja. Alle sagen, oh Mann. Okay, das klingt ja spannend. Die privaten Dinge über Schweden kannst du mir dann nachher auch privat erzählen.
Mach ich.
Jetzt kommt der Punkt, den, glaube ich, jeder hat. Der kleine Aktionär guckt in sein Depot, guckt auf sein Cash-Konto und sagt, kaufe ich jetzt? Die Firma ist so geil, ich müsste jetzt eigentlich auch, möchte mehr kaufen, dann über Gewichtung und dann denkt er mir, nein, die Aktie ist ja viel besser als das, was ich im Depot habe, dann schmeißt er was raus. Wie funktioniert das so bei euch?
Ja, ähnlich tatsächlich. Also wir sehen unser Portfolio genauso, wie der Manager seine Kapitalallokation sehen sollte, als alternativenbasiertes Konzept. Also ich schaue mir auf einem Zettel an, was habe ich für Investment Cases? Das heißt also einmal im Depot und einmal in der Watchlist. Und bei uns, wir haben ein sehr konzentriertes Portfolio, eigentlich so konzentriert, wie es überhaupt geht bei so einem Publikumsfonds. Wir haben also maximal 20 Titel. Aktuell haben wir sogar nur 17. Und dann gehe ich hin und vergleiche die letzten Plätze von denen, ich verwende mal die Fußballanalogie, von denen, die auf dem Feld stehen, von denen, die im Portfolio sind, mit der Ersatzbank. Das heißt, der richtig hart trainierende Ersatzbankspieler, der sich schon seit einer gewissen Zeit aufdrängt, hat unter Umständen die Chance und wird auch konstant, ja, wie soll man sagen, gechallenged mit dem letzten Platz, der auf dem Feld so ein bisschen vor sich her hechelt. Dabei geht es aber überhaupt nicht darum, wie gut oder schlecht hat die Aktie jetzt performt. Das ist komplett egal. Der einzige Punkt, den wir interessant finden, ist, wie hoch ist die Qualität von dieser Firma und was bezahlen wir dafür? Und vielleicht noch als ein Zusatz dazu.
Ach so, das heißt, geile Firma, aber ich kann mir sie gar nicht leisten, weil der Kurs eigentlich viel zu teuer ist.
Das kann passieren. Ja, es kann passieren, dass ich sage, hey, ich habe hier tollen Weltmarktführer, super Wachstumspotenzial und so weiter. Aber wenn schon alles eingepreist ist und man benutzt ja immer KGV, wir benutzen ein bisschen was anderes, aber ich nenne mal unser KGV-Äquivalent. Wenn das so bei 60 oder bei 70 ist, da brauchst du schon ein richtig, richtig gutes Argument, warum ich das Ding trotzdem kaufen sollte, weil unter Umständen eben schon so viel vorweggenommen wurde durch die Börse, dass selbst wenn es super läuft, du am Ende trotzdem nur die Marktrendite mehr oder weniger mitmachst.
Dann lieber eine andere Firma kaufen, die vielleicht nur noch
exakt. Ja,
und ein Drittel ist oder so.
Exakt so. Und dann ein Punkt, den sollte man wirklich nicht unterschätzen, ist, wie sicher bin ich mir? Also als Analyst werde ich Fehler machen. Zu 100%. Jeder, der dir was anderes erzählt, lügt. Jeder wird Fehler machen.
Ja.
Das heißt also.
Aber jetzt fällt mir noch was ein. Ich meine, du bist im Small-Cap-Bereich unterwegs.
Ja.
Da gibt es geile Marktführer.
Total.
Aber Small Cap will momentan niemand. Du kannst dir 100% sicher sein, trotzdem performt diese Aktie nicht.
Das ist kein Problem. Vor allen Dingen nicht kurzfristig. Also wenn du sagst, Small Cap performt nicht, korrekt, über die letzten 3 Jahre und in Deutschland. Mit diesen beiden Einschränkungen würde ich dir recht geben. Wenn wir schon nur die Deutschland-Einschränkung wegnehmen und beispielsweise in die Nordics rauszoomen, in den skandinavischen Ländern hatten wir eigentlich ganz gute Small Cap-Renditen jetzt über die letzten 12, 24 Monate. Das heißt also, das ist länderspezifisch. Aber langfristig kann man tatsächlich empirisch beweisen, also empirisch heißt per Studie, beweisen, dass ungefähr 90% der Aktienkursentwicklung über 10 Jahre vom operativen Gewinnwachstum abhängt. Das heißt also, wie stark war mein Umsatzwachstum auf der einen Seite und wie weit konnte sich die Marge ausweiten oder vielleicht auch kontrahieren auf der anderen Seite. Und das macht 90% der Aktienkursentwicklung aus. Und wenn du jetzt richtigerweise sagst, Small Caps will irgendwie keiner haben, Deutschland schon dreimal nicht, sage ich, super, weil dann kann ich unter Umständen diese extrem spannende Firma mit toller Wachstumsaussicht, was ja wichtig ist für die zukünftige Aktienentwicklung, noch dazu zu einem günstigen Preis kaufen. Herzlichen Glückwunsch, genau das will ich.
Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Yannick, wir haben sehr viel von dir gelernt. Danke.
Jo, danke für die Einladung.
Das war der Börse Berlin for You Podcast.